Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Vor allem die neoliberale Wirtschaftspolitik seit der Jahrtausendwende hat auch in Deutschland eine Flut prekärer Jobs erzeugt. Arbeits- und Lebensbedingungen der Beschäftigten bei Kurierdiensten, in Pflegeheimen oder Logistikzentren werden mittlerweile von der Soziologie kritisch untersucht. Doch die Arbeitssoziologie ist natürlich viel älter. In unserer Reihe über die Working Class in Deutschland blicken wir heute zurück auf drei Generationen soziologischer Erforschung der Arbeitswelt. Da sind, so unsere Autorin Isabel Fanrich, auch drei Generationen unterschiedlicher Methoden und Fragestellungen.
Der Soziologe John Lütten befragt Lohnabhängige über ihre Arbeit und ihr Selbstverständnis. Von einem Paketboten bekam er überraschend deutliche Worte zu hören. Es handelte sich um einen Fahrer,
der jetzt parteipolitisch nicht groß gebunden war und der aber wie aus der Pistole geschossen auf meine Frage, ob es sowas wie eine Arbeiterklasse heute eigentlich noch gibt, gesagt hat, ja klar, weil ich fahre hier rum und trage mit meinen Händen die Pakete aus und ich weiß jeden Abend, wie viele Pakete ich ausgetragen habe. Also ich gehöre ganz eindeutig zur Arbeiterklasse.
Lütten, Jahrgang 1988, hat an der Universität Jena geforscht. Der Soziologe plädiert dafür, den Begriff Arbeiterklasse heute weiterzufassen und nicht allein auf die klassischen Industriearbeiter oder die Malocher im Bergbau zu beziehen. Er spricht lieber von der großen Gruppe Lohnabhängiger, von Arbeitern und einfachen Angestellten, die ausschließlich oder überwiegend von ihrem Lohn leben.
Dann kann man eine paradoxe Entwicklung feststellen oder eine paradoxe Tatsache, nämlich dass einerseits die lohnabhängige Klasse und die Zahl der lohnabhängig Erwerbstätigen so groß ist wie noch nie zuvor, aber gleichzeitig ist sie in sich so heterogen und vielfältig und so fragmentiert wie auch noch nie zuvor.
Um sich der so definierten Arbeiterklasse zu nähern, führte der Doktorand mit einem Kollegen eine qualitative, nicht repräsentative Untersuchung durch. Dafür befragten sie rund 100 Menschen, die als Kuriere, im Versand und in der Erziehung oder auch in der Industrie bei Automobilzulieferern arbeiten. Ungleichheit in der Arbeitswelt ist in den Sozialwissenschaften wieder ein Thema. John Lütten gehört zu einer neueren Strömung kritischer Forscher, die jenen Teil der Arbeitswelt in den Blick nehmen, der mit niedrigen Löhnen, langen Arbeitstagen und teilweise prekärem Beschäftigungsstatus verbunden ist. Ihr Interesse gilt der Frage, was dies über den Job hinaus bedeutet.
Ich untersuche ja die Arbeiterklasse vor allem anhand von Gesellschaftsbildern. Worin besteht eigentlich traditionelle Arbeiteridentität heute? Wie verorten sich die Menschen selber in der Gesellschaft? Wie wird geblickt auf Politik, Gesellschaft, das Zeitgeschehen, Zukunftsfragen?
Auch Dr. André Leisewitz, Jahrgang 1947, beschäftigt die Ungleichheit in der Gesellschaft. Er gehört allerdings einer älteren Generation marxistischer Wissenschaftler an, die das sogenannte Wirtschaftswunder im konservativen Nachkriegsdeutschland erlebten und maßgeblich durch die 68er Studentenbewegung geprägt wurden.
Für die linke Studentenbewegung war damals natürlich die Frage, wer kann die Gesellschaft verändern, wer kann die Gesellschaft demokratisieren, eine Schlüsselfrage. Wir lebten in einer Welt, in der es immer hieß, nivellierte Mittelstandsgesellschaft. Schelsky hat diesen Begriff geprägt. Ja. Und dann gab es doch große einschneidende Erlebnisse. Das waren die Streikbewegungen 68, besonders in Frankreich, aber auch in Italien, in England. Und dann die Septemberstreiks 1969 in der Bundesrepublik.
Der Natur- und Sozialwissenschaftler knüpfte damals Kontakte zu den Gewerkschaften. Für seine erste wissenschaftliche Untersuchung am Frankfurter Institut für marxistische Studien und Forschungen befragte er die Betriebsräte und Demonstrierenden des Chemiestreiks 1971.
Die ersten wissenschaftlichen Versuche auf dem Gebiet, an denen ich beteiligt war, die bestanden darin, dass man bei so einer Streikstudie, auch in Abstimmung mit der Gewerkschaft, Aktivisten aufgesucht hat, sich erstmal hat erzählen lassen, wie das in den einzelnen Betrieben real abgelaufen ist, wie die Forderungen damals gestellt wurden, was die Beschäftigten motiviert hat. Also qualitative Interviews.
In seiner späteren wissenschaftlichen Arbeit habe die qualitative Sozialforschung, die mehr nach Einstellungen und Handlungen als nach Zahlen fragt und eine damals übliche Methode war, eine untergeordnete Rolle gespielt. Leisewitz interessierte sich vor allem für die Klassen- und Sozialstruktur der Bundesrepublik sowie deren Veränderungen. Diese untersuchte er mit Hilfe von Daten etwa der Sozialstatistik zur sozialen Stellung von Arbeitern, Angestellten und Beamten. Dadurch sei ihm erst klar geworden, dass es ein bestimmter Typ Arbeiter war, der damals die Betriebskämpfe ausfocht.
Industrielle Massenarbeiter, Beschäftigte in großen Fabriken der materiellen Produktion, Bergbau, Eisen-Stahl-Industrie mit langer Tradition und mit damals auch noch relativ stabilen Klassenmilieus. Man könnte vielleicht im Rückblick etwas überspitzt sagen, das war die letzte Blüte einer traditionellen, fordistischen Arbeiterklasse, wie man dann gesagt hat, die also durch diese Massenproduktion geprägt ist und die sich dann in den nächsten Jahrzehnten strukturell und kulturell unheimlich stark verändert hat.
Einen inhaltlich neuen Aspekt brachte Margarita Steinrücke in die Ungleichheitsforschung der 80er Jahre ein, die Klassenunterschiede zwischen Frauen. Die Soziologin, Jahrgang 1953, befragte Frauen im Betrieb und war überrascht, wie unterschiedlich Arbeiterinnen und Angestellte die Arbeitsbedingungen und Probleme wahrnahmen.
Und dadurch sind wir dann zu dem nächsten Projekt gekommen, wo wir eben den Zusammenhang von Klasse und Geschlecht untersucht haben. Also letztlich die Frage, was wiegt eigentlich schwerer für die Verarbeitung von Problemen und für die Organisierung der eigenen Interessen, das Geschlecht oder die Klasse oder eben eine Verschränkung von beiden.
Ihr großes Vorbild war Pierre Bourdieu. Der französische Soziologe verortete den Klassenkampf nicht nur in Betrieben und auf Barrikaden. Nach seinem Konzept des klassenspezifischen Lebensstils und Habitus fand dieser Kampf in allen Bereichen des Alltags statt. Ob es um die Ausstattung der Kinder mit besonders guten Schulen oder das Angeben mit dem eigenen Wissen ging. Neu war auch der Methodenmix von Margarita Steinrücke und ihrer Kollegin Petra Frerichs im Forschungsprojekt Klasse und Geschlecht. Sie nutzten nicht nur große Datensätze wie das sozioökonomische Panel, sondern
sehr ausführliche biografische Interviews, sogenannte soziobiografische Interviews von im Durchschnitt 5 Stunden Länge mit jeweils Paaren aus einer Klasse bzw. Klassenfraktion. Das haben wir flankiert mit häuslichen Beobachtungen. Wir haben diese Interviews bei den Paaren zu Hause durchgeführt. Und mit Zeitverwendungs- und Geldverwendungstagebüchern.
Die Ergebnisse seien in der Wissenschaft und in der Öffentlichkeit auf großes Interesse gestoßen und hätten viele Debatten ausgelöst.
Wir waren in beiden Punkten richtig neu. Das war wirklich ein qualitativ neuer Schritt. Die ganze soziale Ungleichheitsforschung hat sich mit Frauenforschung eigentlich überhaupt nicht befasst bis dato. Und umgekehrt, die Frauenforschung, die ja da gerade erst begonnen hatte, war eigentlich relativ klassenblind.
Während die marxistisch orientierte Klassentheorie und Analyse bereits in den 1980er Jahren aus dem Blick geraten waren, sind die Schicht- und Milieutheorien etwa von Ulrich Beck bis heute Teil des soziologischen und gesellschaftlichen Diskurses geblieben. Dennoch hat mittlerweile ein Wandel eingesetzt. Häufiger ist in der Arbeitssoziologie, in Literatur und Teilen der Öffentlichkeit wieder von Klassen die Rede, der Begriff Working Class aus dem angelsächsischen Raum Teil des Diskurses. Aber, sagt Margarita Steinrücke,
ich würde schon vermuten, dass nach wie vor der Mainstream auch in der Soziologie eher noch dem Schichtkonzept anhängt und auch die öffentliche Meinung auch immer noch eher von Schichten spricht. Das ist ein Wandel in der Art zu reden, der so langsam vorankommt. Also ich glaube, es gibt eine Renaissance des Klassenbegriffes, aber Mainstream ist das, glaube ich, noch nicht.
André Leisewitz ist nach wie vor von der Bedeutung marxistischer Klassenstrukturanalysen überzeugt. Zeigten die aktuellen Daten doch, wie sehr sich die Sozialstrukturen in den letzten 50 Jahren verändert haben.
Wir haben also 1970 fast 50% Arbeiterbeschäftigung gehabt. Heute sind das vielleicht etwas über 20% nur noch. Der Anteil der rechtlich als Angestellten Beschäftigten 1970 lag der bei 30%. Heute ist das mehr als das Doppelte. Das zeigt, dass der Kapitalismus sich außerordentlich schnell verändert hat, dass aber doch bestimmte Grundstrukturen gleich geblieben sind.
Um die großen Veränderungen der modernen Working Class zu untersuchen und zu erklären, gibt es in der Soziologie derzeit viele Ansätze. John Lütten plädiert dafür, diese stärker miteinander zu verknüpfen und etwa marxistisch-sozioökonomische Analysen mit der subjektiven Ebene von Identität und Erfahrungen zu verbinden. Diese zu erfragen, hat der Soziologe in seiner Studie zur Arbeiterklasse manchmal als Herausforderung erlebt und stellt fest,
dass die Fragen nach Einkommen, nach politischen Orientierungen, nach Zukunftsfragen und eben auch nach Unrechtserfahrungen schlichtweg auch schambehaftet sind. Das sind Fragen, die stellenweise intim sind oder wo man politisch Farbe bekennt. Und dazu waren auch jetzt nicht immer alle bereit.